Ja, wir hatten ja schon Botschaften jetzt und zwischendrin dachte ich im Lobpreis, wir haben Auferstehung, Ostern. Das war so dynamisch, auch im Herzen, ja nicht äußerlich. Danke herzlich für die Vielfalt auch an Liedern. Wir wollen uns weiter inspirieren lassen vom Epheserbrief. Wir wollen von diesem Text wirklich weiter essen. Er soll Teil von uns werden. Er gilt so ein bisschen als Krone von den Paulusbriefen. Paulus, etwa gut 70-jährig, er saß in Rom in Haft und er hat gebrütet über Vergangenes, er hat gebrütet über die Gemeinden, die er gegründet hat und hat diese tiefen Worte, wie wir es auch im Epheserbrief lesen, aufgeschrieben. Nicht theoretisch, nicht aus einem theoretischen Leben, das wissen wir, wer Paulus ein bisschen kennt. Was hat der alles schon gerade am Anfang erleben müssen? Und wisst ihr was? Wir haben ihn gefunden, Paulus. In Tarragona, wir waren ja ein bisschen südlich mit der Gemeinde, in Gemeindeferien. Und in Tarragona ist diese Säule und man nimmt eben an, weil er selber im Römer 15 zweimal gesagt hat, ich möchte dann via Rom nach Spanien reisen. Und im ersten Clemensbrief, das ist ein Brief der Väter, gerade nach der Bibel, im ersten Clemensbrief steht das so, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er eben auch in Spanien gewesen ist. Und dann wäre Tarragona da. Hier ist Tarragona, das war wirklich eine Hafenstadt bei den Römern, eine wichtige. Er war hier in Rom in Haft und er schrieb an Ephesus, hier, da. So. Und ich kann manchmal nicht verstehen, Paulus ist so gut bezeugt, auch in der Weltliteratur, Epheserbrief ist Weltliteratur, seine Briefe sind Weltliteratur. Und ich habe kürzlich gehört von einer Studentin, die in Zürich Englisch studiert, dass man an dieser Universität die Bibeltexte einfach so ins Legendenhafte einstuft. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das halt unser Volk auch prägt, wenn so von dieser Seite gesprochen wird. Also gehen wir gerade direkt in den Text von heute, Epheser 4, Vers 7. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Deshalb heißt es, er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene, er gab Menschen Geschenke. Wenn es heißt, er stieg aber hinauf, was bedeutet dies anderes, als dass er auch zur Erde herabstieg? Derselbe, der herabstieg, ist auch hinaufgestiegen, über alle Himmel, um das All oder um alles zu erfüllen. Und er selber setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Da klingt etwas an, fünffältiger Dienst, genau diese Stelle, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten, für den Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, im Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir aber wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hinwachsen. Er, Christus, ist das Haupt. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt durch jedes Gelenk. Jedes versorgt ihn mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und baut sich selbst in Liebe auf. Einige werden den Text schon vorher gelesen haben. Ihr seht ja jeweils auf der Homepage, was drankommt. Übrigens war kürzlich jemand in der Gemeinde, hat sie besucht hier auswärts und hat gesagt, du, bei euch schreiben ganz viele mit. Das ist natürlich etwas vom Besten, um die Dinge wirklich bis ins Herz kommen zu lassen. Wir gehen in diesem heutigen Titel, ich gehe nochmals zurück, Wir gehen einfach diesen drei Punkten nach. Warum ist Kirche wirklich ein Wunder? Was hält Kirche zusammen und was lässt wachsen? Also gehen wir zum ersten Punkt. Warum soll, bitte sehr, Kirche ein Wunder sein? Denn du denkst vielleicht, wenn du das hörst, ja, warum Wunder? Ich war ja immer da, ich bin in die Pfimi geboren worden. Was soll da ein Wunder sein? Oder wo soll denn das Wunder stecken, wenn durch Kirche so viel Ungutes geschah? Und ich wurde übrigens auch schon verletzt durch die Gemeinde oder durch die Kirche. Oder wäre Kirche ein Wunder, dann hätte sie viel mehr Einfluss in der Gesellschaft und in der Geschichte. Oder warum Wunder? Kirche ist ja steinalt. Wir haben 12 Kirchen rund um den Thunersee, die sind etwa 1000 Jahre alt. Zum Beispiel Scherzlingen oder Amsoldingen oder auch in Spiez und so weiter. Was soll da Wundersames sein? Und schauen wir, was der Epheser diesbezüglich sagt. Drei Gründe. Das eine, Kirche begann mit einem Wunder. Pfingsten, die Ausgießung des Geistes. Und darum schreibt Paulus im Epheser 1, 13, 14, versiegelt worden seid ihr mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung. Ihr habt schon den ersten Schnitt, den ersten Teil von dem, was mal kommt durch den Heiligen Geist. Das zweite, denkt mal länger darüber nach, das ist wirklich ein Wunder. Und zwar, dass Heiden, Christen und Juden zusammen Gemeinde werden konnten. Wir müssen uns das mal vorstellen, oder? Da ist, nehmen wir gerade Ephesus, da waren auch Juden, aber vor allem Heidenchristen. Also Leute, die Christen wurden, die eben nicht Juden waren, das sind Heidenchristen. Und jetzt war da ein Jude zum Beispiel in der Gemeinde, der kannte ganze Abschnitte der Tora, der fünf Bücher Mose, auswendig. Und er hat zweimal gefastet in der Woche und so weiter. Und er steht da in der Gemeinde neben einem Epheser, der immer noch ein Zauberbuch zu Hause hat. Die haben sie ja verbrannt dann irgendwann. Und der ab und zu vielleicht sogar drin liest. Aber der hat Jesus auch angenommen und der wurde auch getauft. Und jetzt beten die zusammen an. So verschieden waren diese beiden Gruppen, zum Beispiel in Ephesus. Aber Christus hat es fertiggebracht. Und das beschreibt eben, Thomas hat darüber schon gepredigt, das beschreibt eben Paulus, wenn im 14. Vers, 2. Kapitel, Jesus vereinigte die beiden Teile und riss die trennende Wand der Feindschaft in seinem Fleisch nieder. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden Gruppen quasi durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist Zugang zum Vater. Günter Karcher war ein Bibellehrer von mir in Deutschland. Er hat mal gesagt, Gemeinde ist die multikultige Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und Salomon Hirsche, viele kennen ihn, er hat bei seiner Bachelorarbeit untersucht, ob man nicht besser altersspezifisch Gemeinde bauen würde. Einfach eine Jugendkirche, eine mittlere und eine Seniorenkirche. Und eine seiner Thesen war die, wenn es möglich war, dass der Heilige Geist oder Jesus Heidenchristen und Judenchristen zusammengebracht hat, zusammen Gemeinde zu sein, dann wird es wohl auch möglich sein, dass verschiedene Generationen mit verschiedenen Liedergeschmäcken zusammen Gemeinde sein können. Das war eine seiner Hauptaussagen und ist sicher eine ganz entscheidende. Dritter Grund, dass es Kirche noch gibt, ist schon ein Wunder, wenn man ein bisschen Kirchengeschichte kennt. Und darum werden wir ja diese Bibelwerkstatt machen. Da ist so viel Gebrochenheit, so viel Missbrauch, dass wir nicht wegdiskutieren, nicht wegdrücken, auch nicht zurechtbiegen können. Wir werden es sehen. Aber Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und immer wieder gab es Menschen, die festgehalten haben und die Botschaft ging weiter. Und wir sind Früchte von solch hingegebenen Christen. Und jetzt noch etwas, das habe ich nicht aufgeschrieben, hätte ich auch auf die Folie tun sollen. Ich finde, den stärksten Vers im ganzen Epheserbrief, was Gemeinde anbelangt, Epheser 3, Vers 10. Da hat Paulus geschrieben, einer der intelligentesten Leute der damaligen Zeit, er hat geschrieben, Jesus hat oder Gott hat sich entschieden, durch die Gemeinde Gottes Weisheit zu verbreiten. Gottes Weisheit. Gottes Weisheit. Das geht Kilometer, Milliarden über uns hinaus, oder? Aber er hat sich entschieden, durch dich, Marianne, durch dich Weisheit von ihm zu verbreiten. Und wenn du morgen im Geschäft oder im Büro nicht lügst, bist du ein Teil von dem. Und sagst, nein, das war nicht so. Das will ich jetzt richtigstellen. Und wenn du morgen in einer Klasse dich für Schwächere einsetzt und sagst, jetzt hört mal auf, da so zu mobben und zu plagen, oder sie, dann kommt das zum Ausdruck. Weisheit Gottes. Der sichtbaren und unsichtbaren Welt, die Weisheit Gottes verbreiten. Vergiss das nicht, was du auslöst, wenn du Christus im Herzen trägst. Du trägst, du verbreitest die Weisheit Gottes. Und schaut, wir haben viele, wer ehrlich ist, wenn Menschen ehrlich sind heute, wir haben viele Zeugnisse von dem. Das Christentum hat im damaligen römischen Reich durch seine Klarheiten, durch seine Ordnungen, die Gesellschaft in so vielerlei Hinsicht, auch gerade in Familien- und Beziehungsangelegenheit, Sexualität, hat so auf ein neues Level gestellt, dass auch die Entwicklung der Kultur in ganz anderem Maß möglich war. Unsere westliche Welt steht ja auf den 10 Geboten. Die Menschenrechte kamen daraus hervor. Und wir werden in 2 Wochen hier Andreas Gerber, der Präsident vom FC Thun, zum Talk haben und noch jemand anderes, ein Nationalrat. Andreas Gerber, hab gemerkt, er ist nicht christlich-biblisch aufgewachsen, aber er lebt viele dieser Werte, weil er merkt, die nützen auch in der Mannschaft, in diesem Profifußball. Die sind immer noch gültig. Wir werden das dann hören. So, bevor wir jetzt die 2 weiteren Fragen angehen, einfach die Zwischenfrage, was ist denn Gemeinde, was ist denn Kirche? Und da hat John Wimber mal etwas Interessantes erzählt. John Wimber war der Vineyard-Gründer, dass er einmal nach dem Sonntagsgottesdienst von jemandem aus der Gemeinde angesprochen wurde, der einem notleidenden Mann begegnet war. Und der machte seinem Ärger Luft. Dieser Mann hat ein Bett gebraucht, etwas zu essen und finanzielle Unterstützung, bis er wieder auf die Beine kommt und eine Arbeit findet. Ich bin schwer enttäuscht. Ich habe versucht, in der Gemeinde anzurufen, aber da hatte er keine Zeit und keiner konnte mir helfen. Zu guter Letzt musste ich ihn die Woche über bei mir wohnen lassen. Es ist ja wohl doch Aufgabe der Gemeinde, sich um solche Leute zu kümmern. Und John Wimber hat das so angehört und dann nur gesagt, mir scheint, das hat sie auch getan, die Gemeinde. Durch ihn natürlich. Also, gehen wir in die Gemeinde oder sind wir Gemeinde? Gemeinde, das sind Menschen. Und spätestens hier, gell, auch jetzt beim Zuhören, sind die meisten hier mittendrin. Nicht mehr Zuschauer, nicht mehr Beobachter, nicht mehr Beurteiler, sondern mittendrin. Wir sind Kirche. Wer Christus kennt und angenommen hat, ist Kirche. Hier noch die beiden Kirchenbegriffe, wieder mal zur Wiederholung. Kirche kommt eigentlich von einem ganz frommen, guten Wort von Kyriakos. Kyrios, Jesus, der Herr, und ihm gehörig. Also Kirche kommt eigentlich davon, dem Herrn gehörig, Jesus gehörig. Und Thomas hat letzten Sonntag von Ekklesia gesprochen, heißt wörtlich die Herausgerufenen, Eglise, da hört man es. Also beide, ich brauche oder wir können beide Begriffe hier austauschbar benutzen. Gut, also Wunderkirche, aus menschlicher Kraft gäbe es keine Kirche Jesu mehr und natürlicherweise dadurch auch keine Nachfolger Jesu. So, was hält Kirche oder Gemeinde zusammen? Was würdet ihr sagen? Was ist das Wichtigste? Jetzt nicht nur für Mithun, einfach für die Kirchen, für die Gemeinden weltweit. Was ist das, was zusammenhält? Was hilft? Ist es Anpassung möglichst an die Gesellschaft, ein mildes Evangelium ohne Kanten, Toleranz, heute groß geschrieben, oder gerade das andere, Härte und Gottes, endlich braucht es mehr Gottesfurcht. Was schreibt Paulus? Was hält Kirche zusammen? Sicher Liebe gehört eben dazu. In diesen ersten vier Versen da, ich fasse die ein bisschen zusammen, sagt eigentlich Paulus, oder beschreibt er da, ein bisschen kompliziert da mit diesem Psalmzitat im Vers 8, darum fasse ich es zusammen. Christus ist ja zu uns gekommen, oder von Gott, ist eine Gabe, und Christus selber hat dann Gaben ausgeteilt. Das ist das, was zusammenhält. Christus hält zusammen. Ein paar Stellen noch dazu. Wer hält zusammen? Allein hat er ihm, alles hat er ihm zu Füßen gelegt. Und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Und Vers 15, zu ihm hinwachsen sollen wir. Er ist das Haupt. Und hier nochmals ein bisschen bildlich. Ihr kennt das vielleicht schon, wir sind da diese Glieder, diese einzelnen Nachfolger und Christen und Christus. Das Haupt, da Römer 12 und 1. Korinther 12 beschreibt ja das sehr gut, vor allem 1. Korinther 12. Gut, jetzt, die Frage war ja, was hält zusammen, was gibt Einheit? Und Paulus schreibt im dritten Vers von, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Befleißigt euch, setzt alles dran. Und dann spricht er auch von der Einheit des Glaubens. Und diese Passage in der Predigt ist mir jetzt ganz besonders wichtig. Was heißt Einheit? Wo trifft man sich als Christen? Wo kann man geistliche Gemeinschaft haben als Christen? Und muss man auch sagen, nein, das stimmt für mich nicht. Das gibt es auch. Es gibt auch Nichtbürger. Und es gibt auch Kirchgänger, die sind Nichtbürger. Was ist diese Einheit? Gell? Heute ist das auch unter Evangelikalen und Freikirchen gar nicht mehr eine so klare Frage, was das ist. Vor 15 Jahren gingst du in eine Buchhandlung Fontis und hast ein Buch geholt und du gingst davon aus, und allermeistens war es so ein bibeltreuer Autor. Das ist heute nicht mehr so. Und dann gibt es all die Podcasts und all die selbsternannten Redner und weiß ich nicht was. Es ist gar nicht so einfach. So vieles wird in Frage gestellt. Ist Gottes Wort ein Geschichtsbuch, das sich entwickelt? Und weil wir nicht mehr dieselbe Kultur haben, müssen wir das ganz anders interpretieren. Zum Beispiel, was ist Gottes Wort? Oder was heißt gerettet? Die ganze Opfertheologie, die ist schon lange angegriffen. Viele, tut mir leid, aber viele Pfarrer können mit dem, dass Christus geopfert wurde am Kreuz, nichts anfangen. Habt ihr gewusst, dass der Autor der Hütte, was ich ein hilfreiches Buch eigentlich finde, für, je nachdem, was man, wo man gerade sucht, ist ein Allversöhner, sagt er selber, William Paul Young. Er war in Oberdiessbach vor ein paar Jahren. Ich habe gedacht, sollen wir den auch einladen? Dann habe ich gelesen, er hat es selber gesagt. Er vertritt heute die Allversöhnungslehre. Deshalb ist nicht alles falsch, was er sagt. Und die Hütte ist nicht ein dummes Buch. Aber man muss das einfach wissen. Bei gewissen Passagen merkt man es. Einheit, was ist Einheit? Johannes 17, im hochpriesterlichen Gebet, da spricht ja Jesus selber über Einheit. Durch mich habt ihr Einheit. Und was sagt er zum Beispiel im 8. Vers? Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Das heißt, schon mal, Jesus war nicht nur einfach ein guter Mensch, sondern von Gott gesandt, Gottes Sohn, Jungfrauengeburt, sonst geht das mit der Erlösung, mit der Schulderlösung nicht mehr auf. Und dann heißt es hier ja auch, er wurde ihr Retter, also durch ihn sind sie zum Glauben gekommen. Apostelgeschichte 2,42 ist auch ganz wichtig, betreffend Einheit. Da heißt es, die ersten Christen in der ersten Gemeinde, sie verharrten regelmäßig in der Lehre der Apostel. Und was waren die Apostel für Leute? Augenzeugen von Jesu Erdenleben, von Jesu Tod, sie sind zwar weggesprungen, von Jesu Auferstehung und auch von der Geistausgießung. Logisch ist das das Maß, das man sie gefragt hat. Wie war das? Sie sind maßgebend. Oder auch hilfreich, was der alte Johannes, wahrscheinlich über 90-jährig, und er hat auch reflektiert, was der im Johannesbrief im ersten geschrieben hat, daran erkennt ihr den Geist Gottes oder die Einheit im Geist. Jeder Geist, der bekennt, Jesus sei im Fleisch gekommen, was heißt das? Als Mensch gekommen, wirklich als Baby, richtig Mensch und nicht Scheinmensch. Es gibt viele religiöse Strömungen, die sagen, Jesus war ein Scheinmensch. Er war nur zum Schein hier auf der Erde. Ist aus Gott und jeder, der nicht bekennt, dass das so ist, ist nicht aus Gott, sondern das ist ein Geist des Antichristen, sagt Johannes. Schaut, logisch, im Leib, ein Leib, denk an deinen Leib, da ist so eine Lunge, da geht Atem. Atem heißt auch Geist, Ruach. Im Leib Jesu muss derselbe Atem fließen. Und nicht ein anderer. Und wir haben Blut in uns. Es muss dasselbe Blut vom Kreuz, was Christoph schon erwähnt hat, dasselbe Blut ist entscheidend für jeden Menschen, der zu Jesus Christus kommt. Was mit den Menschen ist, die nie das Evangelium hören, das ist damit nicht beantwortet, seine Frage für sich. Ist das eventuell der Grund, warum teilweise der Leib Jesu so wenig Kraft hat, weil das Profil verloren geht. Weil Christen nur eine Subkultur sind, keinen Einfluss in die Gesellschaft haben. Das ist ja phasenweise und auch regionsweise auf der Erdkugel ganz anders, oder? Danke an alle Kids-Treff-Leiter, an alle Unti-Lehrer, an alle Eltern, an alle Kleingruppenleiter, die helfen, dass dieses Profil für die Einheit im Geist aufrecht bleibt. Ich möchte noch mit zwei Zitaten von Tobias Teichen diesen zweiten Punkt zusammenfassen. Tobias Teichen, sehr zu empfehlen, der Pastor ICF München. Er sagt dazu, zur Einheit: Getrennt von Jesus als Haupt ist der Leib tot und getrennt voneinander ist er verkrüppelt. Und dann die zweite, eine Kirche ohne Jesus als Haupt ist geistlich hirnlos. Eine Kirche ohne Einheit ist natürlich auch nichts, oder? Jeder macht irgendwas, ist kraftlos. Wie ist deine Jesus-Beziehung? Weil wir merken ja, alles hängt an dem, oder? Jesus. Wie ist deine Jesus-Beziehung zur Zeit? Und deine Beziehung zur Gemeinde hängt ganz fest damit zusammen. Wenn du eine enge Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Jesus hast im Moment, wirklich ihn stark erlebst, dann liebst du die Gemeinde, weil es der Leib von Jesus ist. Nicht wahr? Ist logisch, oder? Dann kannst du nicht, schimpfen über Gemeinde. Auch wenn da, Thomas hat es auch gesagt, lange nicht alles perfekt ist in unseren Gemeinden. Gut, wir kommen zur letzten Frage. Was gibt Wachstum in der Kirche? Eine wichtige Frage. Wir wünschen uns das, oder? Auch wir als Leiterschaft, wir wünschen uns das. Äußeres Wachstum, inneres Wachstum. Hoffentlich beides, sonst ist es nur eine Luftblase. Was würdest du sagen? Fragt euch mal, was ist ganz wichtig, dass Kirche wächst, gesund wächst? Das war vielleicht eine Antwort. Was ist entscheidend? Also, wenn wir im 3 Vers 10 gesehen haben, dass Gottes Weisheit durch uns weitergegeben wird, dann muss es irgendwie mit uns zu tun haben, oder? Es muss mit uns Menschen zu tun haben. Das ist eine Grundentscheidung Gottes. Mit den Menschen will ich Gemeinde bauen, mit Menschen, mit den Gliedern am Leib. Aber braucht es süffigere Predigten, viel coolere Gottesdienste, viel mehr Gebet oder viel mehr Fasten oder mehr englische Lieder oder mehr deutsche Lieder, mehr allgemeines Priestertum, mehr Prophetie, jede Woche auf die Straße mit Joel? Also gehen wir mit ihm, auf alle Fälle. Viel mehr Seelsorge. Das sind vielleicht die, die Joel sagen, du, das braucht dann Seelsorge, es können nicht alle auf die Straße. Wir merken schon etwas von der Spannung, die ich jetzt dann gerade aufzeige. Braucht es einfach mutigere Schritte zum Wachsen? Was sagt Paulus? Was schreibt er? Der Epheser ist der Gemeindebrief im Neuen Testament. Was schreibt Paulus? Ihr wisst es. Vers 11. Was steht im Vers 11? Weltbekannt. Seit 20 Jahren populär. Vorher hat man das nicht so beachtet lange. Was steht im 11. Vers? Die 5 Dienste. Das hat mit dem zu tun. Und Jesus selber, Paulus betont das mit einem Wörtchen, das er da einschiebt, Autos. Er selber, Jesus selber, setzte die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Also, Paulus schreibt, zum Wachstum hat Jesus Gaben geschenkt. Und jetzt hier in Form von Personen. Menschen, die hier gefördert sind, ausgebildet sind an die Gemeinde. Und ich mache jetzt gerade Beispiele, damit wir ein bisschen verstehen, was ist denn Apostel, was ist denn das Typische bei dem und dem und dem. Ich glaube, Björn Lüttke ist ein Apostel. Ich vermute, er würde das nicht sagen, aber sein Dienst ist apostolisch. Ihr seht, was ist typisch apostolisch? Das sind Gründer, die sagen, in Marseille müssen wir Gemeinde gründen. Und ist die Mafia noch so wild und noch so, will sie uns noch so Angst machen? Wir gehen dorthin und wir machen das. Das ist typisch Apostel. Gehauen oder gestochen. Harte Stirn. Hoffentlich weiches Herz. Kühnheit. International vernetzt. Die sehen die großen Bögen. Apostel sind oft auch Generalisten, die können vieles. Denn wenn sie eine Gemeinde gründen, sind sie oft am Anfang ein bisschen allein und sie machen Lobpreis, sie machen Gebetszeiten, sie lehren, sie evangelisieren. So. Oft sind es Pioniere. Oft sind Firmenunternehmer, Chefs auch apostolisch. Also Apostel, die haben etwas Unternehmerisches. Ingolf Els ist auch ein Apostel. Er kommt im Januar. Ein Prophet, überlegt mal, kennt ihr einen Propheten? Ich habe an verschiedene gedacht. Unser Lokalmatador, wahrscheinlich der bekannteste seit Jahren oder Jahrzehnten, Erich Reber, leider schon lange ganz krank, aber er dient immer wieder. Er ist ein Seher und ein Mahner. Und er spricht für Gott, für Pro oder Prophet, das kommt von dem. Er spricht für Gott. Er sieht Dinge, die der Durchschnitt nicht oder noch nicht sieht. Was manchmal auch in der Seelsorge enorm hilfreich sein kann. Oder einfach eine neue Meile zeigt für eine Gemeinde oder was auch immer. Jetzt Traut hatten wir hier, ist auch ein Prophet. Fitzgerald, in Süddeutschland sehr bekannter Mann. Ihr kennt sicher noch weitere. Dann ein Evangelist. Ah, übrigens noch der Unterschied. Was ist der Unterschied von jemandem, der prophetisch dient, der die Gabe hat, und jemand, der eben das Amt hat, wie ein Erich Reber? Ganz einfach. Ich nehme gerade das Beispiel Erich Reber. Irgendwann nach seiner spektakulären Bekehrung aus der Sucht und so, hat er wahrscheinlich gemerkt, du, ich glaube, ich bin prophetisch. Und das haben ihm vielleicht andere gesagt. Du, wenn du betest, dann betest du prophetisch. Und dann hat er das wahrscheinlich, also ich habe mit ihm nicht gesprochen darüber, aber ich stelle mir das vor, das geht meistens so. Er hat das dann gefördert, hat sich mit Propheten getroffen, hat darüber gelesen, hat darum gerungen, gebetet. Und eines Tages sagt eine Gemeinde, du, da in der Seestraße, da ist ein Reber. Ich glaube, der ist wirklich ein Prophet, der soll man zu uns kommen. Also wenn jemand eben nicht nur die Gabe hat, sondern das so stark wird, dann wird er plötzlich eingeladen, eben als Prophet. Oder jemand eben als Lehrer. Oder eben jemand als Apostel, extra. Versteht ihr? Es hat mit der Qualität, mit der Dichte der Gabe zu tun. Bei all diesen 5 Diensten. Evangelist. Andi Di Melio war auch schon hier. Es gibt viele andere. Früher Urs Schmid. Wisst ihr noch die Migros-Geschichte, oder? Was einen Evangelisten auszeichnet, er denkt immer dran, wie kann man die Botschaft weitergeben. Und er hat uns doch erzählt, er geht in die Migros und denkt, was ist jetzt da der Herr schon gerade am Tun, wenn da diese Person da am Regal steht? Was hat der Herr getan? Wie kann ich ihm da helfen? Wie kann ich jetzt da weiterfahren? Mit dieser Brille sind die unterwegs. Und dann etwas natürlich Typisches, es kommen immer wieder Leute zum Glauben durch den Dienst von Evangelisten. Die Frucht. Oft sind sie auch beteiligt im Befreiungsdienst. Evangelisten. Manchmal auch Propheten. Lehrer. Zum Beispiel Thomas Harry. Der hat wahrscheinlich auch irgendwann gemerkt, du, ich kann noch gut lehren. Und dann irgendwann wurde der Lehrer am TDS in Aarau. Man versteht, was er erklären will. Und nicht nur das, es ist nicht nur so Info, sondern wenn ein Lehrer unter Salbung lehrt, dann verändert das etwas in deinem Leben. So hat Jesus gelehrt. Unter Salbung. Er natürlich in Reinformat. Gut, und jetzt Hirten. Wir haben hier Hirten. Mir kamen die in den Sinn. Da, Marcel ist doch ein Hirte, Vreni auch, vielleicht Marcel noch ein bisschen mehr. Das sind Leute, die trösten, die begleiten. Denen stinkt es nicht, Lebensgeschichten anzuhören. Die hören einfach hin, sitzen ab. Und ich glaube, Hirten zeichnen sich dadurch aus, dass Leute wagen, in der Not zu ihnen zu gehen. Das sind Hirten. Was sollen diese 5 Dienste tun? Natürlich Aposteln, Prophezeien und Lehren und so, aber Paulus schreibt noch etwas anderes. Diese 5 sind, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten, damit der Leib Christi auferbaut wird. Kein selber glänzen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ein Prophet, dass der demütig bleibt. Ein Apostel, ein Evangelist, was sich hunderte, tausende bekehren, da demütig zu bleiben und zu sagen, es geht nicht um mich, sondern was soll er? Der Evangelist. Und gut, hast du etwas gesagt, Joel. Ein Evangelist soll wieder andere Evangelisten finden und sie zurüsten. Und ein Lehrer soll andere Lehrbegabte finden und sie zurüsten. Und der Prophet auch. Er soll die Prophetischen suchen und sie zurüsten. Und stellt euch jetzt vor, ich weiß, für viele ist das Wiederholung, aber merken wir, wenn das in einer Gemeinde geschieht, wenn du dich hineingibst, du sagst, ich bin ja noch nicht Evangelist oder Apostel, aber ich spüre etwas und du gibst dich hinein und du lehrst und du gibst das dann weiter, dann gibt es Wachstum. Geht gar nicht anders. Ich habe mich monatelang mit dieser Stelle befasst in meiner theologischen Ausbildung, habe einen 70-seitigen Text geschrieben über diese Stelle. Und nur ganz kurz zusammengefasst, denn meine Ausgangsfrage war die, damals im Jahr 2001 kam dieser fünffältige Dienst, du hast dauernd von ihm gelesen und vorher nicht. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Lange hat man nur vor Hirt und Lehrer gesprochen und dann plötzlich eben fünffältiger Dienst. Und meine Ausgangsfrage war die, ist das eine Modeerscheinung unter Christen? Oder ist das wirklich so entscheidend und etwas, was der Herr schon lange zeigen möchte? Und meine Antwort war ganz klar, wir müssen das unbedingt entdecken. Denn ich glaube, dass diese fünf, es gibt ja noch viel mehr und du hast andere Gaben, aber diese fünf, die bauen maßgebend eine Gemeinde auf. Darum laden wir auch Apostel ein hier. Ich bin nicht Apostel, ihr merkt das. Ich bin Hirt und Lehrer in erster Linie. Und wir haben Propheten schon eingeladen. Wir machen Gabenseminare, damit wir da vorwärts kommen und so weiter. So, und jetzt zackig durch zum Schluss. Jetzt schaut, was da noch alles dranhängt. Ich sage euch, es ist so zum Jubilieren, wie man davon profitiert. Wenn das geschieht, dann kommen wir zur Einheit im Glauben. Und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes sind wir wieder bei diesem entscheidenden Ding. Und wir werden zu vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht. Wovon spricht das hier? Reifen, mündig werden. Merken wir, wie viel wir profitieren von der Gemeinde, vom Leib, wenn wir uns da hineingeben. Und dann geht es weiter. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein. Das Wort, das hier gebraucht wird, sind Kleinkinder, die noch nicht sprechen können. Wir sollen nicht der Anfänger sein. Ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen über Einheit, zum Beispiel im Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen, in allem auf ihn hinweisen. Und wieder kommt er, Christus. Christus ist das Haupt. Alles hängt an ihm. Und dann wird im 16 einfach eigentlich so zusammengefasst. Von ihm her, von Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt. Und jetzt kommen wir durch jedes Gelenk. Jedes versorgt ihn mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib. Und merken wir, es geht so nicht um uns. Thomas Hasen hat das auch schon erwähnt. Es geht darum, dass der Leib, dass die Gemeinden stark sind. Weil es Jesus ist, es ist Jesus Leib. Jesu Leib soll stark sein und glänzen. Ziel ist nie Selbstverwirklichung. Karriere in einer Gemeinde, Karriere als Christ. Und gerade gar nicht Solo-Christ, das geht da überhaupt nicht. Da kommt man beim Text gar nicht raus, wenn man vom Solo-Christentum ausgeht oder vom TV-Christ. TV-Gemeinde-Christ gibt es auch. Sondern unsere Hingabe, Christus und unsere Hineingabe, das entscheidet, ob eine Gemeinde wächst. Noch eine These von Günter Karcher. Der Wert einer Gemeinde besteht nicht in der Summe der gebündelten Intelligenzen ihrer Glieder. Nicht in der Addition der Vermögenswerte ihrer Mitglieder. Auch nicht in der Brillanz ihrer Pastoren. Die Gemeinde erhält ihren Wert einzig und allein durch die Kostbarkeit ihres Ecksteins Jesus. Darum ist es ein Wunder. Und es ist eben sein Wunder und seine Gemeinde. Und liebe Gemeinde, liebe Besucher, wenn das stimmt, was Paulus hier schreibt und beschreibt, wenn das wirklich stimmen sollte, was macht das mit dir? Was sagt uns das? Und jetzt schaut, wenn ihr sagt, ja, ich gebe mich hinein, ich suche das, ich lebe das. Jubel im Herzen, lass dich bestätigen. Oder vielleicht sind 80-jährige Leute hier, haben gesagt, ich habe 70 Jahre seit meiner Bekehrung, ich habe so viel gebetet, ich habe so viel gefastet, habe Verschiedenes erlebt. Und ich sage dir heute aufgrund dieses Textes, du hast ins Beste investiert, was es gibt. In die Gemeinde Jesu. Denn es ist sein Leib. Lass dich trösten, wenn heute vieles nicht mehr geht oder anders geht. Du hast ins Beste investiert. Ins Ewige. Die Jungen haben, Manuel hat von der Ewigkeit gesprochen. Wow, in diesem Alter. Die Ewigkeit in die Gegenwart ziehen. Halleluja. Was macht das mit dir in Sachen Priorität? In Sachen Hineingeben in den Leib? Mit Finanzen, mit deinen Gaben? Ist das Freude oder Frage für dich? Was sagt das dir in Sachen Reifen? Wie kannst du reifen? Offensichtlich durch Christen, durch Gemeinde. Was sagt das dir betreffend Sonntag? Hat er Priorität? Oder kommen wir in die Gemeinde, wenn nichts Gescheites läuft? Kommen wir in die Gemeinde? Nein, euch muss ich das nicht sagen. Bei euch ist das anders. Mein Reden über Gemeinde, über Mitchristen, über Leiterinnen und Leiter. Und, gell, liebe Gemeinde, ich habe das selber gemerkt in der Vorbereitung. Mir ist oft der total nahe Zusammenhang von Christus und vom Kreuz und vom Opfer und von Gemeinde, das ist da hier dieses rote Band, das ist mir manchmal nicht so bewusst, wie das unmittelbar zusammenhängt. Das bringst du nicht. Du bringst Christus und Gemeinde, kannst du nicht auseinandernehmen. Wer Christus angenommen hat, gehört zum gesamten Leib schon mal. Und dann hoffentlich bald in eine Lokalgemeinde. Und ich habe einen Wunsch, ich habe eine Idee jetzt, wie wir abschließen. Und wie es uns vielleicht hilft, Christus und Gemeinde näher zusammenzubringen, von der Wertigkeit. Von der Wertigkeit. Ich möchte, dass alle, die das nicht total dumm finden, und wenn jemand Christus noch nicht angenommen hat, glaube, dann kann er das nicht machen. Aber ich möchte, dass alle anderen hier um diesen roten Bogen herumgehen und einfach im Bewusstsein, wenn wir jetzt als Gemeinde hier am Kreuz vorbeigehen, wir sind nur Gemeinde wegen dem Kreuz. Und im Kreuz sind wir verbunden, in nichts anderes, in Christus. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Ich bitte auch euch auf der Empore, kommt doch runter. Und geht einfach da auf der Seite der Stühle, einfach so und dann rundherum. Wenn jemand will, kann er auch abknien vor dem Kreuz oder so. Und dann einfach wieder an den Platz und du machst dann die Abmoderation, Florina. Ich bitte euch, wenn es euch nicht doof dünkt, mach doch das. Mit dieser Herzenshaltung. Und vielleicht geschieht etwas vor dem Kreuz in Sachen Gemeinde. Gut, die Band wird uns das wunderbare Segenslied spielen, aaronitischer Segen parallel dazu, kommt doch, beginnt. Und sobald sie beginnen mitspielen, dann, ich hoffe, es stört euch nicht, da ihr nahe sitzt, dann beginnt einfach, Reihenfolge spielt nicht so eine Rolle. Machen wir das zur Ehre des Herrn. Amen.